Heute zu Gast der Basketballstar und NBA-Profi Dennis Schröder.
Ich will mich erstmal etablieren in der NBA. Für mich dieses Marketing, das war am Anfang zweitrangig. Ich wollte wirklich halt einer da sein, der, also Leute mich respektieren, die ganzen Superstars, dass sie ganz genau wissen, okay, Dennis Schröder ist halt natürlich auch etabliert in der Liga und ist einer der Besten so. Und im Endeffekt habe ich Marketing erst 4, 5, 6 Jahre nachdem ich in die NBA gekommen bin, haben wir halt darüber nachgedacht. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Als großer Sportfan, insbesondere US-Sportfan, habe ich natürlich die Karriere von Dennis Schröder seit den Anfängen vor 8, 9 Jahren verfolgt und immer schon gedacht, Mensch, eigentlich müssten wir mal einen Podcast machen, denn gerade Basketball in den USA, die NBA hat so viel zu tun mit Marketing, mit Business logischerweise, aber auch mit Tech. Und der Dennis hat einfach mit den Größten des Spiels zusammengespielt, mit LeBron James unter anderem in LA. Da gibt es so viele Fragen, die wir natürlich gestellt haben, aber hat auch darüber, wie er seine mittlerweile 75 Millionen an Career Earnings investiert, was er damit macht. Er hat zum Beispiel in Braunschweig, wo wir gesprochen haben, den dortigen Basketball-Bundesligisten gekauft. Das Gespräch habe ich gemeinsam übrigens geführt mit einem Kumpel von mir, dem Jan Sessenhausen, Unternehmer bei Casp Capital, früher bei Tengelmann Ventures gearbeitet, sehr erfolgreich und vor allen Dingen ein noch viel größerer NBA-Experte und Fan, als ich es bin. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich schon die Chance habe, Dennis Schröder zu treffen, dann am besten mit Jan gemeinsam. Und als wir uns da in Braunschweig getroffen haben, habe ich gemerkt, der Dennis Schröder, der kennt sich mit Podcasts eigentlich gar nicht so gut aus. Er wollte es am Anfang aber nicht so richtig zugeben, aber danach habe ich ihm dann selber an seinem Handy gezeigt, wie man so Podcasts abonniert und er wusste nicht so genau, wer wir eigentlich waren. Und dann hat mir sehr, sehr geholfen, dass sein Fitnesstrainer mit dabei war. Nach dem Gespräch wollten die nämlich in die Halle gehen oder trainieren. Er muss ja auch in der Sommerpause eigentlich jeden Tag trainieren, um halt NBA-ready zu bleiben. Und dann hat der Arne Greskowiak hier Shoutout, dann Dennis erzählt, Mensch, hier OMR hat uns da sehr, sehr gelobt und auf einmal war dann das Eis gebrochen. Das war super hilfreich, also vielen Dank hier Coach Greskowiak und interessant zu sehen, wie die da so gemeinsam interagieren, wie die gemeinsam leben. Also der Dennis, sein ganzes Umfeld, sein Fitnesscoach, er muss sich auch deswegen fit halten, weil noch gar nicht klar ist übrigens, wo er im nächsten Jahr spielen wird. Auch das konnte ich natürlich aus ihm nicht rausbekommen. Er ist gerade in Gesprächen, ist gerade sozusagen vereinslos, wartet auf den nächsten Vertrag. Da wird es auf jeden Fall was geben, aber man weiß noch nicht so genau, bei welchem Verein es sein wird. Er hat mir gesagt, das wird auf jeden Fall ein Contender, also eine Mannschaft sein, die oben mitspielen kann. Warten wir es ab. Jetzt erstmal rein ins Gespräch mit Dennis Schröder, unterstützt von Jan Sessenhausen. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Großer Tag für mich. Wer diesen Podcast verfolgt, der weiß, ich bin nicht nur Business-Fan, sondern vor allen Dingen auch großer Sport- und insbesondere US-Sport-Fan. Und da kann man sich denken, irgendwann muss es hoffentlich soweit kommen. Jetzt ist es soweit. Ich bin hier in Braunschweig, deswegen ahnt ihr schon, zu Gast ist Dennis Schröder. Und ich habe einen Co-Host dabei, und zwar einen deutschen Venture-Capital-Investor, mit dem ich befreundet bin, von dem ich weiß, der ganz, ganz großer NBA-Fan ist und mich hier ein bisschen unterstützt, und zwar der Jan Sessenhausen. Moin zusammen.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Danke dir.
Große Ehre. Danke.
Erzähl mal, du bist jetzt paar Wochen hier im Sommer in Deutschland jedes Jahr?
Ja, also immer nach der Saison, ein, zwei Wochen nach der Saison bin ich immer in Braunschweig, verbringe hier eigentlich die meiste Zeit mit der Familie. Und hier kann ich immer runterkommen nach der Saison, weil natürlich 82 Spiele in 6 Monaten ist schon ein bisschen viel.
Und hier geht so alles los, ne? Du bist ja auch Braunschweiger Junge sozusagen, bist hier aufgewachsen?
Hier aufgewachsen, ganze Jugend mitgemacht und ja, dann von hier aus direkt in die Liga gegangen.
Und hier hat dich auch jemand gesehen, ich glaube auf irgendeinem Freiplatz, wo du Basketball gespielt hast und dann gemacht und gesagt, okay, da warst du irgendwie so 15, 16 oder sowas gefühlt?
Noch jünger.
Noch jünger?
11, 12.
11, 12.
Hab dann aber mit 14 angefangen, also wirklich im Verein zu spielen.
Was ja spät ist.
Ja, yeah, also Livio Carlin, er ist mein Mentor, wie mein zweiter Papa gewesen im Basketball. Er war, glaube ich, der Einzige, der an mich geglaubt hat und mit mir wirklich trainiert hat. Und ja, der hat mich beim Prinzenpark hier in Braunschweig hat er mich entdeckt sozusagen.
Und dann hat er dich überredet, in den Verein zu gehen und dann ging's los.
Ja, yeah, also erster Tag hat er gesagt, wo er mich gesehen hat, komm doch mal morgen vorbei zum Training. Und da sind wir nicht zum Training gegangen oder bin ich nicht zum Training gegangen und wir haben direkt bei der alten Waage, das ist die Halle, die Sporthalle, wo wir da, also wo die zweite Liga und die Jugendmannschaften trainiert haben, immer wenn es geregnet hat, weil wir sind ja geskatet, sind wir immer unter die Halle gegangen, weil es war dann natürlich überdacht und dann stieg er aus dem Auto und hat gesagt, ach du bist ja hier, dann lass uns mal nach oben gehen und trainieren und so war mein erstes Training.
Okay, aber eigentlich bist du Skateboardfahrer.
Ja, ich habe mit meinem Bruder angefangen. Ich glaube, ich war 6, 7. Er ist ja 5 Jahre älter als ich und er hat mich dann immer mitgenommen zu den Skatehallen und Prinzenpark. Und ja, da haben wir viel gemacht.
Und dann bist du, wie alt warst du, als du in die NBA gekommen bist?
Ich bin gerade 19 geworden, frisch 19 geworden.
Und hattest du schon ein bisschen in Braunschweig logischerweise gespielt?
Genau, ich habe 2 Jahre in der ersten Liga gespielt. Pro B natürlich auch, ist die zweite Liga hier in Deutschland und hatte so einen Kooperationsvertrag mit, glaube ich, 17 unterschrieben. Und ja, erstes Jahr in der ersten Liga nicht viel gespielt, so ein paar Minuten. Und dann im zweiten Jahr hatte ich einen griechischen Coach, der auf junge Leute gesetzt hat. Und ja, dann habe ich echt so 20, 25 Minuten gespielt und habe die Zeit auch sehr gut genutzt. Und ja, dann kamen die ganzen Scouts immer zu den Spielen, wurde dann zum Hoop Summit eingeladen in Portland. Da waren, ich glaube, die 12 Besten auf der Welt, also nicht Amerika mit drin, gegen die 12 Besten aus Amerika. Und da habe ich ein gutes Camp gemacht und ein sehr geiles Spiel. Am Samstag, weiß ich noch, in Portland, in der NBA, also in der Halle. Ja, dann wusste ich, dass ich auf jeden Fall in die NBA gehe und das war schon echt echt cool, weil es ein geiler Moment.
Dann kam Draft und dann bist du auch relativ hoch ausgewählt worden.
Genau, also bevor ich dorthin gegangen bin, war ich in der zweiten Runde, also auch noch nicht ganz fix gewesen. Es gibt ja erste Runde, die ersten 30 und dann zweite Runde, die zweiten 30, also 60 werden gedraftet und die haben mir gesagt, bevor ich in die zum Camp gegangen bin, dass ich vielleicht so zwischen 50 und 60 gedraftet werden könnte, ist aber noch nicht fix. Und dann war ich bei dem Camp und habe da echt gut trainiert und gut gespielt. Und dann haben sie gesagt, zwischen dem 1. Und 20 werde ich auf jeden Fall genommen. Und ja, dann habe ich mich angemeldet und wurde dann als 17. gewählt.
Hast du eigentlich vor kurzem diesen Film gesehen mit Adam Sandler? Den von LeBron James?
Ja, habe ich gesehen.
So, ist es so ähnlich, wie das da dargestellt wird?
Ich meine, mit dem habe ich ja gespielt in Boston.
Ja?
Cooler Typ, hat das auch sehr geil gemacht. Adam Sandler so oder so, einer der besten Schauspieler.
Und ist das aber, sind das so die Umstände so, wie man das in dem Film sehen kann?
Ja, ich meine, es ist natürlich Hollywood gedreht so, aber es ist schon wie soll ich sagen, ähnlich würde ich sagen.
Okay.
Ja.
Aber am Ende ist es ein Nadelöhr. Ich meine, du bist dann da durchgekommen und hast dann auch, glaube ich, in den ersten Jahren in Atlanta ganz gute Umstände gehabt, ne?
Ja, natürlich. Also ich habe natürlich sehr gute Veteranen gehabt mit Kyle Korver, Al Horford, Jeff Teague, DeMarie Carroll, Lou Williams war mit dabei. Ich hatte sehr gute Veteranen, die mir die Stadt gezeigt haben und vor allem, also wie man ein Pro wird, ein professioneller Basketballspieler und der halt seine Routine hat. Und ich glaube, hat soweit auch sehr gut geklappt wollen natürlich jetzt in den nächsten 5 bis 7 Jahren noch weiter.
Aber du bist auch relativ schnell, habe ich dann verfolgt, in Atlanta so Teil dieser Kulturszene geworden. Also da gibt es ja so die ganze Rap-Szene, Quavo und solche Leute, irgendwie, das hat dir so voll wie geklickt.
Ja, das ist normal. So, wenn du Spieler bist von denen, dann integrieren sie dich direkt mit in die Culture rein und bist natürlich gut mit vielen Artisten die Musik machen, Schauspieler wie Chris Tucker war immer bei den Spielen und das ist ganz cool dort in Atlanta. Das machen die sehr gut.
Und danach kam ja Oklahoma.
Genau.
Kompletter Kontrast.
Ja, ich hatte natürlich dann, ich glaube in meinem 5. Jahr habe ich ja meine Frau kennengelernt, haben schnell dann Junior bekommen, meinen Kleinen. Und jetzt habe ich 2 schon und der dritte ist jetzt auf dem Weg mit 5 Monate, kriegen noch einen Jungen. Deswegen, wo ich dann nach OKC gegangen bin, war es in Ordnung. Es ist, kann man sich vorstellen wie Braunschweig, ländlich. Wie gesagt, jeder kennt jeden sozusagen. Bei den Spielen waren halt immer die gleichen Leute auf den gleichen Plätzen, was crazy war. Aber wie du schon sagst, das war schon echt verschieden. Also.
Und in der Zeit in Oklahoma, wir haben auf dem Weg hierhin noch darüber gesprochen, kam ja auch so ein besonderes Erlebnis, die Bubble. Also ja, vielleicht so, ja. Vielleicht willst du das kurz erklären für die Zuhörer, was die Bubble war und wie war es in der Bubble? Das war ja mal was komplett anderes.
Also Bubble, natürlich wegen Covid-19 sind wir, wie gesagt, wo das angefangen hat. Also mein Bruder hat mich noch besucht, das weiß ich noch. Mit einem Freund von mir und dann war es so, dass wir gegen die Utah Jazz gespielt haben, glaube ich, oder sollten spielen und dann haben wir aber gehört, vor Anpfiff haben sie gesagt, das Spiel wird abgebrochen, weil 2 von denen Corona haben und so fing es an, dann wurde erstmal komplett Pause gemacht. Dann hat, glaube ich, NFL, MLS, Fußballliga, alle halt komplett Shutdown gemacht. Danach, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Monaten haben sie sich dafür entschieden, dass die Bubble ist. Und das war in Florida. Da waren, glaube ich, 14 oder 16 Teams, die, oder? Mehr sogar. 18.
2x8 plus 2, glaube ich.
Ne? Ja, genau. 20 Teams, die dort ausgewählt worden sind. Und da waren, ich glaube, in der Bubble 10 Hotels, wo jeweils 2, 3 Teams geschlafen haben, plus natürlich ganze Staff und die ganzen Mediensachen machen. Reporter waren da und das war halt so eine kleine in Disneyland, einfach so wie eine eigene Welt. Das war ganz verrückt. Es waren 2 Monate dort, erstmal ohne Familie. Keiner durfte dich besuchen, durftest natürlich auch nicht rausgehen. Aber die haben schon echt für die Zeit, die ich da war, haben sie echt alles gemacht. Konntest fischen gehen, konntest Bowling spielen. Waren sehr viele Sachen, Aktivitäten, die du machen konntest. Sogar einen Barbershop haben sie aufgebaut. Das war schon echt, echt cool. Eine coole Erfahrung. Aber dann nach 2 Monaten konnte dann die Familie auch kommen. Meine Frau war da mit Junior und meine Kleine ist da geboren, war, ich weiß nicht, 2 Wochen alt. Und das war schon ein bisschen crazy, aber es war eine coole Erfahrung.
Und danach kam dann L.A., also die nächste Station.
Genau, ne? Danach L.A. War auch nochmal, wie gesagt, mit LeBron James und AD zu spielen. Natürlich auch Caruso, Kuzma und K.U.R. Pope waren auch da. Eine ganz andere Welt erstmal.
Es fühlt sich so, also von außen muss es ja larger than life sein. Also man spielt Jack Nicholson so am Rand und so. Das ist ja eigentlich so der
aber
absolute
das ist ja das Ding gewesen, dass ich dorthin gewechselt bin, wo es keine Zuschauer waren. Deswegen dieses ganze Feeling von LA Lakers, so wenn du zum Spiel gehst und die Halle ist ausverkauft, das habe ich leider nicht miterleben dürfen, aber zu dem Play-in Game gegen Golden State, da haben wir ja Play-in Game gespielt, da waren so 8000 Leute in etwa da und das war schon cool, weil da waren schon echt viele Leute, Drake war da und dann viele Schauspieler und Das ist natürlich dann cool.
Nimmt man das viel wahr? Also wer da so an Prominenten sitzt, guckst du das an? Checkt man das so, während man da sich warm wirft oder sowas?
Ja, wenn man sich warm wirft, auf jeden Fall. Man merkt das natürlich. Die Leute wollen auch mit dir sprechen und so, wollen connecten, aber während des Spiels eher nicht. Und dann nach dem Spiel natürlich fällt es dir auf, wenn Leute zu dir kommen und Hallo sagen.
Und dann denkst du auch, den kenne ich auch aus dem Film oder so.
Ja, yeah, das ist schon crazy in Los Angeles. Ja.
Sag mal ein paar Worte zu LeBron. Also wie ist es mit dem?
Er ist... Er genießt jeden Moment, in dem er ist. Also er ist sehr, sehr jung geblieben. Ist wie ein Kind, würde ich sagen. So wie wir scherzen und so. Aber wenn es halt ums Professionelle geht, Basketball, ist er einer der härtesten Arbeiter natürlich. Der Erste, der da ist, der Letzte, der geht. Und in allen Zügen genießt er das halt.
Aber ist der so jemand, der dann auch die ganze Mannschaft verschiebt? Also wenn man sagt, okay, scheiße, der ist jetzt auch beim Training, da muss ich mehr geben, oder der ist im Kraftraum, da muss ich mich noch mehr anstrengen als normal?
Nee, er hat seine Routine und die Routine, die, oder meinst du mich jetzt?
Ja, genau, dass man das so fühlt, wenn man als Mitspieler, dass er die ganze Mannschaft nach oben zieht, sozusagen, weil er dabei ist.
Seine erstes Training, wo ich reingekommen bin, ich bin ja eigentlich immer einer der Ersten, der in der Halle ist und bin dann auch extrem früh, ich glaube 1,5 Stunden, 2 Stunden vor dem Training, bin ich dann in die Halle gekommen und ich habe schon Bälle gehört, dass jemand trainiert. Und dann habe ich gesagt, okay, wer ist das? Und dann habe ich geguckt, LeBron ist schon voll am Schwitzen, kein T-Shirt an, ist am Trainieren mit einem Coach. Und ich denke mir so, okay, nächsten Tag muss ich halt ein bisschen früher kommen, damit ich ihn... Und natürlich seine Aura auch, die er ausstrahlt und wie er kommuniziert mit seinen ganzen Leuten. Er hat natürlich auch viele Leute, die in der Organisation arbeiten, die für ihn Sachen erledigen und ja, das ist High Level, was er macht. Natürlich off the court auch seine Business Sachen, die er macht, plus aber natürlich, dass er einer der besten Spieler ist, ne?
Aber das ist schon so, dass man dann trotzdem irgendwie noch eine persönliche Nähe aufbaut, oder ist es mehr so, man macht sein Business nebeneinander her im selben Team, aber man baut gar keine Chemie auf?
Na, das schon. Also ich meine, wir haben sehr viele Sachen auch off the court gemacht mit ihm. Da setzt er schon viel dran, dass die Teamchemie passt. Und er ist halt auch ein Typ, der gerne mit Leuten so connected und natürlich auch über Business spricht und so. Und er ist schon einzigartig. Ja.
Wer hat dich inspiriert, in dieses Fashion-Game mit einzusteigen? Du bist jetzt ja auch mittlerweile jemand, der sozusagen Fotos postet, der sozusagen schon sehr bewusst gekleidet zum Spiel kommt und das so ein bisschen zelebriert.
Ja, ich habe das aber letztes Jahr, ich glaube die letzten 2 Jahre eher weniger gemacht, weil die Liga, die ist jetzt auf einem anderen Level. So, das ist, da ziehe ich mich lieber All Black an und gehe zum Spiel und konzentriere mich aufs Spiel. Es ist schon eine Liga zu hoch für mich.
Was da an Fashion rausgehauen wird sozusagen.
Ja, das ist schon nicht mehr...
Es gibt ja League Fits. Ich glaube, yeah. Du warst ja zweimal League Fits All-NBA.
Ja, yeah. Also aber dann
war
irgendwann...
Das ein Ziel?
Nee, gar nicht. Also ich war connected mit ihm auch, kannte ihn auch und der hat das aufgezogen. Auch eine coole Plattform. Ja. Aber Leute haben das zum Level gebracht, wo ich da gar nicht mehr so. Das
also
ist zu viel.
Also für alle Zuhörer, das ist halt so eine, am Ende ist ein Instagram-Account vor allen Dingen, oder?
Genau.
Wo halt die Outfits der Spieler vor dem Spiel sozusagen gepostet werden und dann ja, kommen da halt crazy Sachen bei zustande. Also
ja.
Alle haben irgendwelche krassen Sachen an.
Genau. Und ich meine, in jedem Sport, Leute versuchen das natürlich so zu machen, wie in der NBA auch. Das heißt, jetzt Fußballspieler kommen und die machen die Bilder. In der NBA ist halt schon mehr Lifestyle, so, was halt auch cool ist. Aber ja, wie gesagt, Fashion bin ich trotzdem immer noch sehr interessiert dran und mache auch viele Sachen off the court auch, die mich interessieren. Aber zum Spiel, wie gesagt, All Black und aufs Spiel konzentrieren und versuchen, einen Sieg einzufahren.
Wird es denn beobachtet, was die Einzelnen so machen? Also guckst du einmal deine Mannschaftskameraden machen, guckt man sich an, okay, da ist jetzt ein Rookie, also jemand neu und der fängt schon an mit League Fits. Ist das so ein bisschen so, dass man da genau Auge drauf hat?
Ja, Leute haben echt, also das war echt Wahnsinn, dass ich das so in LA vor allem, dass Leute wirklich sich, Kuzma zum Beispiel, er ist ja fast wie ein Model schon. Also er ist wirklich connected mit allen Leuten. Und macht das auch gut, ist auch immer bei den ganzen Fashion-Shows und so. Er interessiert sich halt wirklich dafür und bei ihm ist halt wirklich das im Kopf. Und bei allen eigentlich jetzt, ey, ich muss mich gut anziehen, dass ich auf League Fits drankomme. So, das ist schon extrem. League Fits ist natürlich auch echt groß geworden und die kooperieren natürlich auch mit sehr vielen Leuten jetzt.
Wie viele Anfragen hattest du so von Marken, großen Marken, kleinen Marken bezüglich hier kostenlose Klamotten. Hm.
Also kostenlos, ich habe immer noch, glaube ich, so viele Kartons in unserem Storage Room. Die schicken einfach die Sachen. Also im Endeffekt, die schicken die zur Facility oder zu uns nach Hause. Und da sind immer noch so viele Klamotten, die sie natürlich wollen, dass ich die promote. Und wo ich dann zu den Lakers gegangen bin, war es extrem von Balenciaga, Louis Vuitton, Dior, die ganzen hohen Designer, die halt wirklich sagen, hier, nimm mal die Sachen und promote die mal, weil du halt bei den Lakers spielst. Und
aber hast du einen Stylisten oder Stylistin, oder machst du alles selber?
Nee, meine Frau und ich haben alles selber gemacht. Also wir haben echt, wir haben bei Asus, das ist so eine Online, eigentlich mache ich keine Werbung, aber da haben wir echt viel, haben wir viel bestellt und haben immer alles selber zusammen.
Auch bezahlt dann?
Ja, ja, natürlich, da haben wir immer unsere Sachen geholt. Natürlich wollten immer Leute, dass wir deren Sachen anziehen, aber ich meine, heutzutage kriegst du dafür sehr viel Geld, wenn du das machst. Aber wir haben, wie gesagt, dafür bezahlt und waren auch sehr gut mit Asus und deswegen... Wie gesagt,
ist Instagram generell für dich ein Thema? Also ich meine, du, man hat das Gefühl, du nutzt es mal stark, mal nicht. Also 2 Millionen Follower ist natürlich schon Wort. Aber es ginge noch mehr. Also du hast dann wieder ganz, also eigentlich gar nicht so viel Output, wie man es so, sich so vorstellt.
Ja, ich bin mal, ich habe immer so Phasen. Natürlich Instagram ist gut, dass man seine eigenen Sachen pushen kann. Natürlich auch Leuten zeigen kann, wofür man steht und so. Und wie gesagt, ich nutze das, wenn ich mich danach fühle. Ich nehme das jetzt nicht so, um zu sagen, okay, ich mache jetzt viel Geld damit oder ich will, ich mache einfach die Sachen, die ich fühle. Wenn ich denke, okay, ich will jetzt heute einen posten, der Geburtstag hat, dann poste ich das. Aber im Endeffekt, wenn ich sage, okay, ich will jetzt irgendwie Geld damit verdienen oder ich will irgendwie in dieses Thema rein, dann mache ich das.
Da hat deine Frau YouTube-Videos angefangen, wo du eher Nebendarsteller bist.
Ich bin ja, ich habe auch YouTube.
Genau, aber mit deiner Frau, als sie angefangen hat damit, war das deine Idee, war das ihre Idee? Oder?
Ihre, weil sie hatte, also sie mochte meine Plattform, weil wir waren ja da eigentlich als Familie. Ja. Und wir haben Petrox, das ist ein TikToker, der hier auch aus Braunschweig ist, der hat viele Channels, er hat so 4, 5, 6 verschiedene Channels und er meinte halt zu uns, wenn wir Familie machen, dann sollte da auch nur Familie draufkommen. Das heißt nicht jetzt, du machst Familie 8 Videos und dann machst du ein Video, wo du mit Autos bist zum Beispiel und machst irgendwie Lifestyle. Weil dann die Leute, die Community, die sich da schon gebildet haben, die wollen das halt nicht sehen, die wollen keine Veränderung. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann werden wir nochmal eine Plattform machen oder einen Channel nochmal machen für meine Frau, dass sie halt über ihren Fashion oder über ihre als Frau, also Spielerfrau, dass sie da ihre Sachen dann auch machen kann.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen, Orientierungs-, Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/omr. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Jetzt ist die NBA eine riesen globale Medienmarke. Ich glaube jetzt letzte Saison 10 Milliarden Umsatz ungefähr. Du bist mit 19 darüber gegangen. Wann ist dir klar geworden, du bist quasi Teil dieses Medienimperiums und hast dann auch angefangen, quasi eigene Medien, dich selber als Medienmarke zu etablieren. Wann hast du damit angefangen?
Boah, recht spät. Also für mich war immer das Ziel, ich will mich erstmal etablieren in der MBA. Für mich dieses Marketing, das war am Anfang zweitrangig. Ich wollte wirklich halt einer da sein, der, also Leute mich respektieren, die ganzen Superstars, dass sie ganz genau wissen, okay, Dennis Schröder ist halt natürlich auch etabliert in der Liga und ist einer der Besten so. Und im Endeffekt habe ich Marketing erst 4, 5, 6 Jahre nachdem ich in die NBA gekommen bin, haben wir halt darüber nachgedacht, was natürlich der eine oder andere würde es schon am Anfang machen oder sagen, wir müssen es von Anfang
an machen. Bei Zion Williamson war es schon 5 Jahre vorher, weißt zum Beispiel.
Du? Ja, aber er ist natürlich auch Zion. Ich finde jetzt, da muss man natürlich auch die Levels sehen. Er sollte natürlich einer der besten Spieler aller Zeiten auch sein. So haben sie ihn natürlich gepusht. Und in Amerika, wie gesagt, Basketball ist auch nochmal auf einem ganz anderen Level als hier in Deutschland. Aber ich glaube, in Deutschland haben wir jetzt auch schon einen sehr guten Job gemacht. Die letzten Jahre, alle, die in der NBA sind, alle, die EuroLeague spielen, dass wir das halt schon wirklich nach oben gebracht haben. Also das Level und natürlich auch für die ganzen jungen Sportler Basketball wirklich anzufangen und dass sie darüber träumen können, dass sie auch eines Tages in der EuroLeague oder BBL oder in der NBA spielen können.
So, noch mal ein paar Worte zu, weil das, glaube ich, haben schon viele mit dir verbunden, auch die krassen Autos. Du hast ja schon sehr schnell auch so Sachen gepostet von den Karren. Das war ja schon so irgendwie das Trademark. War das bewusst oder war es einfach, du hattest Bock drauf?
Wie gesagt, also die Sachen, die ich poste, das sind die, worauf ich Lust zu habe. Wie gesagt, was wir auch verstanden haben oder was ich verstanden habe über die Jahre, dass Amerika ist nicht wie Deutschland. So. Und in Amerika, ich habe da 9 Jahre gelebt und im Endeffekt, Leute posten halt ihre Autos. Und dann habe ich gesagt, okay, poste ich auch. Aber dann kam halt Bild und dann kam irgendwelche, ja, Dennis postet Autos, was ist das? Und im Endeffekt, das ist nicht mein... Leute, die mich kennen, wissen, wie humble ich bin, wie ich auf den Boden gekommen bin. Und im Endeffekt, ich bin... Das hat mich geschockt ein bisschen so, weil im Endeffekt, ich habe nur in der Kultur gelebt, in Atlanta, wo natürlich die ganzen Rapper sind und die Schauspieler und da war es halt ganz normal. Und dann kam ich halt hierher und dann war es halt so ein bisschen ein Problem. Da habe ich gesagt, okay, die Leute haben es ein bisschen falsch aufgefasst, aber wie gesagt, die Leute, die mich kennen, wissen halt, wofür ich stehe, wie gesagt, Familie. Ich bin humble, komme immer nach Braunschweig zurück. Ich könnte auch egal wo leben im Sommer, wenn ich halt frei habe, aber ich bin, wie gesagt, wie ich bin.
Und du hast auch immer, also finde ich auch total interessant, wirklich immer Nationalmannschaft gespielt. Also ja, fast jeden Sommer oder auch jetzt immer Nationalmannschaft.
Ja, also immer, wenn ich fit bin, weil ich auch verstanden habe, dass die Leute in Deutschland können mich halt nicht immer spielen sehen, wenn ich um 2, 3 Uhr nachts in Amerika spiele. So, das habe ich dann natürlich auch irgendwann verstanden und habe gesagt, okay, ich muss Nationalmannschaft spielen, dass halt wirklich die Supporters, die halt mich supporten wollen und die Nationalmannschaft, die mich halt live sehen können und verfolgen können, dass ich das halt machen kann, indem ich Nationalmannschaft spiele. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn ich fit bin und wenn ich mich gut fühle, will ich für die Nationalmannschaft spielen.
Das heißt, es geht ja schon ein bisschen auch darum, wirklich Leuten oder so einer Community was zu geben. Also du denkst schon darüber nach, dass halt Leute wirklich dich sehen wollen.
Ja.
Und dann fragst du dich, wie kann ich dem gerecht werden? Über einen YouTube-Kanal, über Auftritte in Deutschland. Mhm. Also das ist dir schon wichtig. Das könnte dir egal sein. Am Ende das Geld bekommst du sowieso von dem Verein. Also ja, wie viele Leute dich jetzt angucken, das kann dir egal sein.
Ja, das stimmt schon. Also ich will, wie gesagt, zurückgeben. Ich meine, Braunschweig hat mir so viel gegeben, dass ich überhaupt auf dem Level bin und Livio Kalin und ja, im Endeffekt die ganzen Fans, die mich supportet haben über die Jahre natürlich auch und deswegen ist halt YouTube und die ganzen Sachen, die ich mache, sind halt für die Leute, die halt wirklich supporten und die Community, die halt Bock drauf hat und im Endeffekt versuche ich, egal in welchen Schema ich reingehen will und helfen kann und Leuten auch natürlich einen Einblick geben kann, will ich natürlich so viel wie möglich machen.
Und du hast auch nie irgendwelche, oder ich habe jetzt Puma gesehen, aber machst du jetzt, glaube ich, eine Partnerschaft mit. Aber ansonsten gibt es gar nicht so viele Partnerschaften. Also du könntest wahrscheinlich noch viel mehr machen, so richtige Influencer-Sachen oder ne, so Testimonial-Sachen. So viel gibt es da gar nicht.
Es muss passen. Für mich, wie gesagt, ich bin ja mit Markus Höfe jetzt Und da waren sehr viele Leute, die mir gesagt haben, ey, du kannst sehr viel machen mit deinen 2 Millionen Followern und willst du da nicht Partnerschaften eingehen? Aber für mich ist halt so, wenn ich jetzt eine Partnerschaft eingehe mit irgendeiner Firma.
Ingdiva wäre doch jetzt wieder frei vielleicht.
Und passt aber nicht, dann ist es ja ein bisschen ist schwierig.
Okay.
So.
Und dann Puma.
Im Endeffekt, Puma ist halt, wie gesagt, ist aus Deutschland, Fashion, machen sehr viel in Streetwear und im Endeffekt da war ich mit drin. Hugo Boss natürlich auch eine starke Marke gewesen, mit denen ich gemacht habe. Ich war ja 9 Jahre bei Nike und jetzt bin ich, wie gesagt, mit Puma und das wird jetzt erst bald announced, deswegen weiß ich nicht, wie weit ich da jetzt sprechen kann, aber ich kriege auch meinen eigenen Schuh nächsten Sommer.
Ah.
Und ja, wie gesagt, das ist der nächste Schritt, den ich gehen will mit dem Ausrüster und freue mich natürlich, dass ich mit denen jetzt bin.
Und kanalisierst ja gleichzeitig viele Sachen so auf Löwen Braunschweig. Mhm. Du bist ja der alleinige Gesellschafter hier, der Löwen Braunschweig, was ja auch so ein bisschen Teil des Zurückgebens ist.
Mhm.
Was ist so deine Zielsetzung damit auch so ein bisschen oder wie sehr, glaubst du, ist dann irgendwann die Marke Löwen Braunschweig,
also
hängt die auch zusammen mit Dennis Schröder?
Mhm. Also ich bin ja hier aufgewachsen und Livio Kalin, ich meine, das ist, wie gesagt, mein Mentor, wie mein zweiter Papa gewesen, der auf mich aufgepasst hat, wo mein Papa verstorben ist mit 15. Und ja, er ist derjenige, warum ich eigentlich in dem Club bin und warum ich halt mich entschieden habe, für die Löwen auch da zu sein. Und er hat mir halt einen ganz anderen Einblick gegeben, ja, für die Löwen und Basketball, dass ich halt wirklich was für Basketball auch tun kann hier in Braunschweig. Und es sind so viele Leute, die jetzt halt wirklich angefangen haben, Basketball zu spielen, wegen mir. So. Und das habe ich jetzt erst so die letzten Jahre erst so wirklich mitgekriegt. Und ich habe halt gesagt, okay, die Löwen, wie gesagt, ist wegen Livio, aber jetzt natürlich auch, weil wir eine Organisation schon haben, die 40 Jahre schon da ist, aber wir wollen natürlich etwas Special damit machen. Und jetzt haben wir die Chance, wirklich in die Richtung zu gehen, das heißt Jugendförderung, dass wir natürlich alle jungen Spieler schon, eigentlich fängt das bei den Kindergärten an, dass man halt die schon mitzieht, dann natürlich Grundschule, in die Schulen geht. Und ja, da haben wir vieles vor und da wollen wir natürlich auf dem Top-Level und wollen natürlich auch in Deutschland, also in der ersten Liga natürlich sehr weit hoch spielen und vielleicht auch europäisch irgendwann.
Aber ist das für dich am Ende eher so eine Art Charity-Sache oder ist das ein Projekt, wo du denkst, damit das kann man eines Tages sozusagen auch, das wird auch mal Geld verdienen oder ist es so, dass du sagst, okay, da investiere ich einfach jedes Jahr hinein, weil deutscher Sport ist halt so, damit kann man kein Geld verdienen.
Also ich bin, wie gesagt, ich will schon, dass das wirtschaftlich Sinn macht und ich will natürlich, dass ich nicht privat die ganze Zeit in die Löwen reingebe. Natürlich ist es eine Herzensangelegenheit für mich, das weiterzuführen. Und ich glaube, hätte ich mich nicht dafür entschieden, vor 2 Jahren zu sagen, okay, ich übernehme das, dann wäre es jetzt schon nicht mehr da. Und das ist eine Sache, die hätte ich auf jeden Fall mit meinem, also das hätte ich nicht gut verkraftet, sage ich mal. Ich meine, hier der Standort über die letzten 10 Jahre ist schon echt ein guter Standort gewesen für Basketball. Weil wir natürlich auch sehr, sehr viele Ligen hatten. Also wir hatten Oberliga, wir hatten Regionalliga, Pro B, dann Erste Liga. Leute sind echt hierher gekommen, um halt den nächsten Step zu machen. Und deswegen, wie gesagt, wir wollen natürlich und sprechen jetzt auch wieder mit den ganzen Sponsoren. Und die sind natürlich jetzt auch, also die letzten 2 Jahre haben sie natürlich auch gesehen, wie wir uns natürlich entwickelt haben und wie wir gewirtschaftet haben. Wir haben jetzt schon auch Corona-Hilfen, waren sehr wichtig für uns, für die Organisation. Und ja, da gehen wir jetzt immer wieder, wollen wir einen Schritt nach vorne machen und einen Schritt nach oben.
Das heißt, ihr seid open for business. Wer jetzt sagt, okay, ich hätte nochmal Lust, mit einem Basketballverein zusammenzuarbeiten aus der ersten Liga. Ihr sucht dann noch nach Partnern oder wie ist da der Stand?
Ja, natürlich. Also natürlich sind wir in der Region, wollen wir die Leute, die Firmen in der Region, wollen wir natürlich mit einbinden. Die sind natürlich sehr wichtig für uns. Aber ich meine international, aus Deutschland, wie gesagt, national auch. Also suchen wir schon Sponsoren und alle Anfragen natürlich her damit. So. Und Es wäre schon cool, wie gesagt. Also wir versuchen natürlich auch so eine Art Bayern-Organisation aufzubauen. Warum sollten wir nicht einer der größten irgendwann sein in den nächsten Jahren? Aber sind natürlich auch sehr, wollen natürlich viel zurückgeben an die Jugend, damit halt die ganzen jungen Spieler, die jetzt anfangen Basketball zu spielen, auch was reißen können.
Was glaubst du, wie viele Jahre NBA stecken noch in dir, in deinem Körper? Was meinst du?
Ich wollte eigentlich nochmal nach Braunschweig, ich wollte für Braunschweig nochmal spielen. Und wollte natürlich auch mit einem sehr, sehr guten Level hierher kommen, dass ich halt wirklich auch nochmal was erreichen kann. Und wie gesagt, 5 bis 7 Jahre.
Okay, das ist ja normal.
Ich habe, wie gesagt, ich fühle mich sehr, sehr gut. Pass auf meinen Körper auf.
Deine Position kann noch lange spielen. Also als Point Guard hat man wahrscheinlich die längste Möglichkeit zu spielen, oder?
Ja, es kommt drauf an. Ich meine, LeBron James, der ist ja auch, der kann auch von 1 bis 4 alles spielen. Der passt natürlich sehr gut auf seinen Körper auf, macht viele Sachen dafür, investiert viel Zeit und ja, wie gesagt, Ende des Tages musst du halt viel auf deinen Körper achten, gucken, was du isst und ja, dann kannst du so lange spielen, wie du willst. Das soll eigentlich immer das Ziel sein.
Also 4-5 Jahre, sagst du, sind auf jeden Fall noch möglich?
Ja, also ich will, eigentlich war mein Ziel bis 35 und dann nach Braunschweig zu gehen und dann immer noch auf einem sehr guten Level zu sein, sodass ich noch okay. was reißen kann.
Okay, wie musst du dir das vorstellen? Also wenn du auf deinen Körper aufpasst, das heißt, du schläfst extrem viel.
Ja, also schlafen, boah, die letzten Jahre, vor allem in Atlanta, war jetzt nicht, dass ich sage, es war so viel. Man, so, weiß ich nicht, 6 bis 8 Stunden. Oder manchmal vielleicht auch weniger, kommt immer drauf an. Aber ja, wie gesagt, auf den Körper aufpassen heißt, was du isst, viel Wasser trinken, wie gesagt, Treatment machen, Behandlungen, was jetzt natürlich auf einem sehr, sehr guten Level ist heutzutage. Mache ich halt auch 1 bis 2 Mal Behandlung am Tag.
Auch jetzt über den Sommer hinweg?
Ja, genau, dass du halt auf deinen Körper aufpasst, Massagen kriegst, Stretching bekommst, Fitness, wie gesagt, viele machen halt kein Fitness, sagen halt, Basketball hat nichts mit Fitness zu tun. Ich bin halt auch während der Saison jeden Tag im Fitnessraum und mache meine Sachen und das spielt eine Rolle. Eis nach dem Training, eise ich mich an meinen beiden Knien, an meinen Knöcheln und an meinem Rücken. Eisbäder, wie gesagt, es sind so viele Sachen, die man macht, die jetzt nicht ganz genau was mit Basketball zu tun haben, aber die natürlich für die nächsten Jahre dann am Ende, wenn es zur Richtung oder in die Richtung aufhören geht, dass du da noch 2, 3, 4 Jahre noch spielen kannst.
Wie viele Leute sind das Team Dennis Schröder? Mit Physios, Manager, alles drumherum?
Ich würde sagen, 5 bis 10.
Wow. Die auch wirklich ganzjährig irgendwie in der Nähe sind, sozusagen.
Mhm. Also, 5 bis 10.
Und ist das in der NBA üblich? Also ist das so eine normale Größe? Ich nehme an, LeBron noch ein paar mehr oder die Rookies ein paar weniger?
Ja, LeBron ist auf einem anderen Level. Der hat natürlich Leute, die in der Organisation angestellt sind, dass die halt natürlich auch mitfliegen können und dass er halt nicht alleine ist. Also er hat, wie gesagt, 2, 3 Bodyguards, die mit ihm sind, Security, dann hat er 2, 3 Personal Assistant, dann hat er sein Physio mit sich. Und im Endeffekt, ich habe auch mein Physio hier, ich habe meinen Fitnesscoach hier, dann habe ich einen Basketballtrainer, dann habe ich meine Leute hier, natürlich Kameramann heutzutage mit Digital Creator Sachen, Duell. Da brauchst du schon ein paar. Mein Bruder ist natürlich auch immer bei mir, meine rechte Hand. Und da kommt schon ein paar zusammen.
Sag mal, wenn ich mal nicht über die Lakers so reden hört, dann war das, glaube ich, eine spannende Zeit. Und auch mit LeBron, kann man sich ja vorstellen. Warum bist du da nicht geblieben? Also ich meine, die große Frage, die kennst du ja auch. Warum, ich meine, sie haben dich ja ein Angebot gemacht. Warum hast du es nicht gemacht?
Angebot haben sie nicht gemacht. Das wissen natürlich viele nicht. Wie gesagt, Lakers war in Ordnung, also die Organisation, OKC für mich ist die beste Organisation in der NBA. Lakers aber habe ich jetzt nichts Schlimmes gegen zu sagen. Also ich habe wie gesagt, wollte ich meine eigenen Entscheidungen treffen. Habe nie ein Angebot von den Lakers bekommen.
Ah, okay.
Anfang der Saison habe ich ein auf Papier bekommen. Das haben wir abgelehnt. Und dann ab Februar konnten sie ja dann mit uns nochmal sprechen. Und da war kein Angebot da. Das ist das Erste. Aber wie gesagt, gegen Lakers habe ich nichts. Die ganzen Spieler, die ganzen Leute, die waren in Ordnung. Es war cool. Und ja, wie gesagt, das mit allen Leuten, glaube ich, habe ich immer noch Kontakt und bin immer noch gut mit denen.
Du bist ja generell auch ein sehr, hat man das Gefühl, so People-Person. Also du hast jetzt auch noch, haben wir gleich drüber gesprochen, also eine Clique um dich herum, könnte man auch verfolgen, Flex-Gang heißt das sozusagen. Ja. Sag mal ein paar Worte dazu. Das ist auch mindestens dein Freundeskreis, mit dem du auch gemeinsam, glaube ich, Klamotten machst, Business machst.
Ja, also genau. Ich habe, wie gesagt, meine Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, die sind halt mit uns, also wir sind alle zusammen mit mir, machen unsere Sachen und wir gucken natürlich auch, was wir aufbauen können in dem Business-Bereich, dass wir unsere Community damit füttern können. Und im Endeffekt haben wir da die letzten Jahre auch viel aufbauen können. Und im Endeffekt jetzt...
Klamotten-Lab ist, glaube ich, ein Beispiel, ne?
Klamotten, genau. Jetzt kommt Parfüm raus, bald. Unsere eigene, wir haben noch eine Modemarke, Dead Stuff heißt die. Ja, yeah. About You haben wir eine Kollektion, jetzt bald raus.
Haben die dich angesprochen? Also kam dann irgendwie Tarek und seine Kollegen da von About You und haben gesagt, Mensch, wollen wir nicht was gemeinsam machen?
Genau, wir haben einen Kontaktmann, Ramon, der hat die Verbindung hergestellt. Und ja, seitdem sind wir mit denen connected, haben den Vertrag unterschrieben für ein Jahr. Erstmal, um zu gucken, wie es läuft. Und waren dann auch bei dem About You, bei den Awards in Mailand. Hab ich gesehen, ja. Und unsere Kollektion kommt jetzt auch Anfang September, glaube ich, raus. Da hat meine Frau und ich, wie gesagt, wir beide haben da sehr viel Zeit investiert. Meine Frau mehr als ich, muss ich sogar noch sagen. Und da sind echt sehr, sehr coole Teile bei rausgekommen.
Okay, und noch andere Produkte? Also das heißt, Klamotten ist ein Thema?
Klamotten,
was noch so? Parfum?
Parfüm, Beauty-Bereich kommen jetzt bald viele Sachen.
Machst du denn viele Investments? Also investierst du viel in Startups oder sowas?
Startups, ja, hier ein paar. Wir wollen jetzt Oka Cabana, das ist im Sommer immer hier in Braunschweig. Das ist eigentlich in so einem Park, wo die dann aber im April anfangen, Sand zu gießen. Dann hast du so ein Beach-Feeling, so wie ein Beach-Club. Wo halt Kinder mit einem schönen Spielplatz, wo Familien hingehen können. Natürlich gibt's da auch Shisha, gibt's Getränke, gibt's einen Biergarten.
Also Gastro-Thema.
Volleyball, genau, das ist Gastro. Und das wollen wir wahrscheinlich machen, auch mit so zwei sehr guten Jungs hier, die viel in Gastro gemacht haben und auch einen sehr guten Namen haben. Wollen wir kooperieren, haben die Gespräche jetzt auch in den nächsten Tagen.
Also Tech, also ich meine, in der NBA, da gibt es ja viele, der Eigentümer der Vereine, die sind reich geworden mit irgendwelchen Software-Sachen und Tech und so. Und andere Spieler, das kann man auch so verfolgen, machen ja so Investments in irgendwelche größeren Startups. Machst du sowas auch?
Startups eigentlich nicht so viel. Ich mache viel Krypto, habe ich gemacht oder mache ich noch. Dann,
heißt dann Immobilien. Bitcoin kaufen oder?
Bitcoin, Ethereum. Ich bin eigentlich schon mit drinne, habe natürlich einen Experten an meiner Seite, der mir natürlich auch ein bisschen anlernt und der mir die Sachen auch zeigt. Ich will natürlich nicht in Sachen investieren, wo ich wirklich gar keinen Plan habe. Deswegen auch so NFTs und so, da bin ich auch mit jemandem, Liquidity-Team, die da ein paar Sachen machen. Und wie gesagt, ich will schon Geld investieren, wo ich halt Ahnung drin habe. Und deswegen mache ich auch sehr viele Immobilien, haben sehr viele Wohnfamilienhäuser.
Hier, in Braunschweig vor allem.
Auch in Braunschweig, ja, in Hamburg, München und wie gesagt, da.
Wie viel wird darüber in der Kabine gesprochen oder Business Ideas ausgetauscht?
In der Kabine leider zu wenig. In OKC war das viel, da war ich mit Mike Muscala, mit Chris Paul. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir wirklich über Business und Geld in der Art gesprochen haben. Also natürlich sind andere Themen da an erster Stelle, aber in OKC war das schon ein Thema gewesen.
Ist von jedem Franchise, das du gespielt hast, ein Tattoo?
Genau.
Ist schon, wo kam die Idee her oder wann hast du damit angefangen?
Angefangen habe ich damit diesen Sommer, glaube ich. Haben wir in April oder Mai haben wir angefangen oder habe ich angefangen damit und ja, habe alle Teams von mir an meinem rechten Bein komplett runter. Das ist so meine Geschichte eigentlich. Auch Nationalmannschaft ist dabei mit dem DBB. Und ja, wie gesagt, auch die Phantoms, wo ich früher gespielt habe, vor 10 Jahren. Dann das Logo, wo ich jetzt also Gesellschafter bin. Wie gesagt, das ist so meine Geschichte, das rechte Bein.
Hat er auch sofort wieder für Presse gesorgt. Ne? Also ich meine, sobald sowas passiert, dann hattest du ja, glaube ich, auch ein Celtics-Logo gerade machen lassen, als sie in Playoffs waren, hast du das gezeigt. Ja. Also es ist natürlich auch schon immer so ein Spiel mit den Medien, ne?
Ja, im Endeffekt, die Medien wollen ja eh alles raushauen. Und im Endeffekt, ob es positiv oder negativ ist, deswegen muss man da auch ein bisschen strategisch vorgehen und dann auch ein paar Sachen machen, sodass sie natürlich damit, soll ich sagen, also Welle machen, sage ich mal.
Guckst du viel Basketball selber? Also guckst du generell Basketball, wenn du nicht spielst?
Basketball, alle Spiele gucke ich. NBA gucke ich.
Also
alle
dann
Spiele.
Im Live Pass sozusagen. Wie heißt Game Pass?
League Pass heißt League Pass, das, ja. Da bin ich schon wirklich auch vielleicht manchmal mit 2 iPads und mit Fernsehen. Da gucke ich schon sehr, sehr viel, um halt besser zu werden und um zu gucken, was die Leute machen und was für Moves sie machen. Und ja, das hat mir auch natürlich auch für mein Spiel geholfen. Und ja, deswegen gucke ich auch nach meinem Spiel zum Beispiel, gucke ich halt auch mein Video, was ich richtig gemacht habe, was ich falsch gemacht habe, was gut geklappt hat und was nicht.
Welche Rolle hat Technologie im Training? Also, dass irgendwas gemessen wird. Ich glaube, ihr kriegt wahnsinnig viele Videoanalysen von euren eigenen Spielen, von Gegnerspielen. Aber quasi, welche Rolle spielt Technologie?
Scouting Report ist schon sehr viel. Also ich glaube, das Staff an sich haben so viele Sachen, also von Max bis zu Projector und die ganzen Sachen. Also die haben alle, glaube ich, MacBook, damit sie halt die Scoutings fertig machen können. Und ich glaube, Scoutings ist vor jedem Spiel 40, 50 Minuten haben wir ein Meeting und die Leute schneiden das zusammen, damit wir uns halt natürlich so gut wie möglich vorbereiten können. Deswegen ist schon eine große Rolle.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast.
Und ich meine, du bist ja auch Business interessiert, selber Investor, sagst du, oder ne, guckst dir Themen an. Hast du ein Interesse daran, zu verstehen, wem gehören diese Teams eigentlich? Wer sind die Leute hinter den Mannschaften? Also Steve Ballmer und die Clippers oder wenn du in L.A. spielst, welche Familie owned das Franchise oder in Atlanta? Das sind ja immer alles zum Teil Unternehmer, die dann da auch, sagen wir mal, krasse Sachen machen, zum Teil andere Strategien eingehen, zum Teil haben die ihr Geld verdient. Hier Mark Cuban, ganz bekannt in Deutschland, irgendwie als Tech-Typ. Bist du da interessiert an dieser Welt?
Ja, natürlich. Also Tony Wessler von Atlanta, mit dem habe ich sehr, sehr viele Meetings auch gehabt. Und für das, also schätze ich auch an ihn sehr. Die sind auch sehr auf dem Boden. Ich meine, er hat 2, 3 Jungs, Söhne. Die haben natürlich immer Kurzzeit gesessen, aber er und seine Frau Jamie, sie ist auch Schauspielerin, die haben einfach in der 10. Reihe irgendwo gesessen und im Endeffekt mit ihm habe ich sehr, sehr viel Kontakt und bis jetzt noch und der sagt mir natürlich, was halt interessant sein könnte in der Zukunft und wo man halt die Finger von lassen sollte. Und im Endeffekt, Kontakt ist immer da und man versucht natürlich, also im Endeffekt, wenn du mit einem Milliardär reden kannst und der sich natürlich auch nicht zu schade ist, mit seinen Spielern zu reden, ist das also mehr als...
Aber es gibt ja auch so für dich, sag mal, tendenziell gute Owner oder schlechte Owner. Wird ja immer so kolportiert, dass es halt auch Leute gibt, für die man gerne spielt und welche, für die man nicht so gerne spielt. Also beobachtest du sowas? Hat sowas für dich eine Rolle, wenn du jetzt überlegst, wo gehe ich demnächst hin? Wem gehört der Verein?
Nee, also nicht wirklich. Also man sollte das nicht immer abhängig machen von wem der Club gehört. Also im Endeffekt, jetzt gerade bin ich auch zu 100% Gesellschafter und im Endeffekt habe ich aber Leute, die natürlich die Daily Business Sachen machen und die natürlich auch die Entscheidungen treffen. Natürlich fragen sie mich auch, Dennis, was hältst du davon? So, und dann sagen wir, stimmen wir ab als Six-Man-Group, ja, ich bin dafür oder ich bin dafür, und dann gucken wir halt, was die bestmögliche Entscheidung ist für die Organisation und nicht für mich jetzt persönlich. Deswegen ist es mir eigentlich egal, wer jetzt der Owner ist. Natürlich soll es jetzt nicht jemand sein, der rassistisch ist oder der irgendwelche Anmerkungen macht, aber im Endeffekt alles andere ist mir eigentlich egal.
Und guckst du dann irgendwie nur Coaching-Staff wahrscheinlich, logischerweise, das ist ja wichtig, oder auch so Front Office, wer so der Typ ist, der den Verein managt daily?
Ja, also was am wichtigsten ist für mich, ist natürlich Teammates und Coaches und da sollte man schon drauf schauen.
Glaubst du, es wird irgendwann in Deutschland so sein oder hoffentlich so sein wie in den USA, dass quasi so ein Franchise irgendwie wirklich ein Statussymbol ist, dass irgendwie so ein Basketballverein vielleicht für einen oder anderen Tech-Unternehmer, Unternehmerinnen, die zuhören, die wirklich zu Vermögen gekommen sind oder gekommen, dass die sagen, ich kaufe mir eine deutsche Basketball-Bundesliga-Mannschaft und gehe in den Wettbewerb mit Dennis Schröder?
Würde ich mir wünschen. Wie gesagt, wir sind, Seifert ist ja jetzt gerade, hat ja die Rechte bekommen für nächstes Jahr, für die nächsten 6 Jahre, auch mit ihm gesprochen, und der macht auch oder hat sehr, sehr viel vor und will natürlich vieles aus der NBA hier rüberholen. Und das ist ja auch mein Konzept. Also im Endeffekt sehe ich viel in Amerika, was man machen kann. Natürlich sind die finanziellen Umstände sind Levels da, aber im Endeffekt versuche ich so die Kleinigkeiten natürlich an unserer Organisation ein bisschen gleich zu machen und dass die Leute dann natürlich auch dieses Gefühl haben, okay, ich komme hier rein und hier ist für alles gesorgt und ich muss nur mich darauf konzentrieren, dass ich besser werde im Basketball. So. Und ich glaube, dass wir Chancen haben, natürlich. Also Seifert, glaube ich, macht sehr gute Sachen in der Zukunft. Und ich glaube, jetzt die EM auch im September wird dafür sorgen, dass wir Basketball hoffentlich nochmal ein Level nach oben schieben können. Und natürlich für die ganzen Unternehmen, das ist auf jeden Fall für jedes sportliche Team auch interessant. Und wie gesagt, unser System mit der Jugendarbeit und was wir halt alles versuchen zu machen, da sind natürlich jetzt auch viele Firmen interessiert, Sponsorships zu machen. Deswegen.
Ihr müsst ja jetzt eigentlich eine relativ gute Nationalmannschaft zusammenbekommen. Wenn man überlegt, 7 Deutsche in der NBA, wenn die alle kämen, kriegt man eher einen Start?
Das heißt aber nicht, wenn 7 NBA-Spieler kämen, dass wir ein besseres Team sind. So, im Endeffekt sind ja natürlich 5 davon oder 4 davon auf der gleichen Position. Und dann haben wir aber noch 3 hier in Europa, die einer der besten Big Men sind, zum Beispiel wie Vogtmann, wie Tibor Pleiss, wie Thielmann hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Also man muss zusehen, dass man halt wirklich das beste Team kriegt und nicht nur die in der NBA am höchsten spielen. So, also im Endeffekt muss die Teamchemie passen und ich verstehe mich mit allen gut, aber im Endeffekt müssen alle Spieler auf den gleichen Nenner kommen. Wenn wir das halt schaffen, dann haben wir halt wirklich eine große Zukunft und natürlich auch für einen großen Sommer.
Was ist dein Ziel für die?
Ziele spreche ich nie aus. Also ich hoffe, dass wir natürlich nach der EM positive Feedbacks bekommen, dass sie wissen, okay, dass Deutschland so hart gespielt haben, dass halt wirklich nur Props rausgehen und dass die Leute wirklich sagen, ey, die sind positiv und dass sie sich freuen, dass wir wirklich so hart gespielt haben.
Ist ja schon krass, dass mittlerweile die besten Spieler der NBA fast alles Europäer sind oder zumindest irgendwo nicht aus den USA kommen, ne?
Ja, wir machen denen schon Konkurrenz. Da sind viele, Giannis, Doncic, Jokic, sind sehr, sehr viele.
Kann man alle sehen. Die spielen ja sogar auch alle Nationalmannschaft angeblich.
Ja, die spielen. Also dieses Jahr wird auf jeden Fall, diesen Sommer wird auf jeden Fall eine sehr gute Europameisterschaft.
Wie erklärt sich das? Woran liegt das, glaubst du, dass du auf einmal, du hast ja gerade ein paar genannt, wenn man sich die All-Star-Teams anguckt, da ist die mittlerweile mehr als die Hälfte sozusagen nicht Amerikaner.
Ja, also ich meine, Scouting, International Scouter, die halt nach Spanien fliegen, um halt die Leute anzuschauen, und im Endeffekt, da ist jetzt viel mehr Fokus drauf. Natürlich, in Amerika machen sie ihren Job immer, aber Leute fliegen halt wirklich raus. Die haben, jede Organisation hat teilweise so 10 bis 15 Scouter, die einfach jetzt nach Europa fahren und sich Spiele anschauen. Und ich glaube, das hat sich sehr gut entwickelt, und in Deutschland natürlich auch. Also wir hatten noch nie 6, 7 NBA-Spieler, und deswegen, das ist schon ganz cool. Und ich, wie gesagt, Europa ist jetzt auch nicht ohne, wie du schon gesagt hast.
Wie lange brauchst du zu erkennen, ob jemand was drauf hat oder nicht, wenn jemand mit dir in der Halle steht? Also wenn du zum ersten Mal jemand Neues kommt dazu, oder du siehst jemanden bei euch jetzt in Braunschweig oder auch auf NBA-Niveau, wann erkennst du, okay, der kann auf meinem Niveau mithalten oder nicht?
Also jeder, der in der NBA spielt, will schon, glaube ich, mal Meister werden. Aber im Endeffekt muss man das natürlich auch realistisch sehen. Im Endeffekt werde ich natürlich auch dazu beitragen. Und ich glaube, die letzten 9 Jahre habe ich zweimal die Playoffs nicht geschafft. Und wir haben schon echt, wie in Atlanta, wie du gesagt hast, die Kultur auch aufgebaut. Mit Mike Budenholzer, der dann natürlich ein paar Jahre später dann mit Milwaukee einen Sieg, eine Meisterschaftstitel geholt hat. Die haben, sind bis zu den Eastern Conference Finals gekommen.
Als Team ohne große Stars ja damals.
Ja, yeah, also das war schon echt, so ein Team, glaube ich, wird es auch nicht mehr geben, dass das halt wirklich so.
Wie schweißt das zusammen?
Das, ich weiß nicht, die Kultur von Coach Bud, die er mitgebracht hat, dieses familiärische, seine Kinder, seine Frau immer mit dabei hatte, und wir, er auch immer gesagt hat, ey, lass uns mal alle zusammen essen gehen, bringt alle mit. Und das war halt so dieses Familiäre. Und dann im Training kamen wir auf einen Nenner, jeder wusste, was er zu tun hat, wo er was bringt zu jedem Spiel, um halt einen Sieg einzufahren. Und ja, hatten dann natürlich vorm Spiel auch gespaßt, und dann wussten wir aber, wenn Anpfiff ist, ist halt Go-Time. Und das war schon special, und wie gesagt, deswegen sage ich halt, wir hatten sehr, sehr gute Veteranen, die machen das natürlich auch.
Welche Rolle spielen für dich die persönlichen Stats? Also guckst du nach jedem Spiel an, wie viele Punkte, wie viele Minuten, wie viel, weiß nicht, Assists? Da gibt es ja auch ganz, ganz tiefe Stats bei euch, also so Plus, Minus, also wie, genau. Welche, ist das für dich schon so, also jedes Spiel guckst du sofort drauf?
Ja, jeder. Also jeder guckt sich das an, und guckt halt, dass er, wenn er auf dem Feld war, dass er nicht dieses Plus-Minus, also dass er nicht im Minus ist. Ja. Natürlich viele, also die Liga ist so individuell, das ist nicht dieses Familiäre. Das ist natürlich jetzt über die Jahre wieder besser geworden, aber NBA ist schon echt viel individuell. Was kann ich machen, damit ich halt heraussteche? Und im Endeffekt, ich bin nicht so, ich bin aus Europa, wie gesagt, ich versuche natürlich das zu bringen, was ich bringen kann, jeden Tag, jede Nacht, um halt einen Sieg einzufahren. Aber es ist halt nicht, dass jeder so denkt.
Was mich total gewundert hat, ist bei diesem total professionellen, ich meine, ich finde es ja wirklich cool, dass du mit diesem Skateboard so verbunden bist, aber dass du teilweise auch im Sommer skaten gehst. Das ist doch eigentlich super gefährlich. Du könntest ja irgendwie was reißen, was brechen, und dann wäre sofort ein Jahr verloren.
Ja, aber ich mache nur die Tricks, die ich auch im Schlaf machen kann.
Also dafür sind sie nicht schlecht.
Deswegen,
muss man sagen. Also schon irgendwelche Kickflips und sowas. So.
Genau, das sind also die, die ich eigentlich mein ganzes Leben lang gemacht habe. So, deswegen habe ich kein Problem damit, dass es so wie wenn ich jetzt vielleicht Jetski fahre oder weiß ja nicht. Das sind Aktivitäten, also die, das mache ich mein Leben lang schon. Deswegen ist das in Ordnung.
Okay, da passiert auch nichts.
Nee, die Leute wissen aber auch, also die Teams, für die ich spiele, die wissen auch, also manchmal, wenn ich irgendein Shooting habe während der Saison, dann bin ich auch mit dem Skateboard da, weil sie mich natürlich mit dem Skateboard filmen wollen.
Gibt es so andere NBA-Spieler, die so irgendwie so eine andere Sportart so gut können?
Ich habe gehört, dass Klay Thompson skaten kann, soll, aber ich kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Warst du in L.A. mal in der Skate-Szene oder sowas? Oder gibt es da so eine Nähe?
Ja, ich bin sehr gut vernetzt mit den ganzen Skateboardern dort. Die Legenden, Paul Rodriguez.
Tony Hawk.
Nee, Tony Hawk nicht. Paul Rodriguez war ja so eher diese Straße. Tony Hawk ist ja eher dieses, kann ich nicht. Aber wie gesagt, Nigel Houston haben wir uns ein bisschen noch nicht getroffen, aber sind vernetzt. Und da sind viele Leute, die natürlich auch im Basketball kommen wollen und sich interessieren. Und deswegen
verteilst du auch dann immer so die Tickets? Also wenn jemand jetzt in der Stadt ist, wo du demnächst spielst, irgendwelche Deutschen oder Bekannten, dann hast du irgendwie, gibst du da ein paar Tickets raus an die Front Row und sowas?
Ja, die Leute, ich meine, Fußballer, ich kann sein Namen nicht aussprechen. João Felix, glaube ich.
João Felix, der Portugiese, ja.
Ja, genau. Der hat mir letztens geschrieben, weil er wusste, dass ich bei den Celtics war. Und er hat mir geschrieben, großer Fan. Und er ist in Boston in den nächsten Tagen, dass er, ich weiß nicht, Game 4 war das. Habe ich ihm dann natürlich Tickets
klar gemacht. Aber ihr kennt euch eigentlich gar nicht. So Instagram.
Nee, Instagram ist ja heutzutage, wie man sich kennt. João
Felix ist ja schon eine große Nummer. Der ist ja bei Atletico Madrid.
Atletico Madrid, genau. Deswegen sind viele Leute, auch Deutsche, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, ey, kannst du vielleicht da was klären? Das ist für mich, wie gesagt, ist easy. Wenn ich halt irgendwie, ist ein Geben und Nehmen. Wenn ich jetzt irgendwie zum Fußballspiel gehen will, dann ist natürlich auch Jerome oder Serge Gnabry, Sané, egal wer es ist, sollte man sich schon...
Da gibt es schon so Freundschaften?
Ja, Jerome ist schon, wer noch Fußballer? Mit Leon Goretzka bin ich vernetzt. Kai Havertz hat mir vor kurzem geschrieben bei Instagram, da sind wir jetzt auch connected.
Das heißt, du verfolgst auch Fußball so ein bisschen.
Kannst also einfach kalt per Instagram.
Ja, yeah, so vernetzt man sich heutzutage. Das ist 20. Jahrhundert, was soll ich sagen? Instagram ist... Ja, das ist heutzutage so. Und wie gesagt, wenn man sich dann persönlich trifft, dann ist es halt umso besser. Und ja, wie gesagt, wenn man sich halt gegenseitig supportet, was halt eigentlich noch viel mehr sein sollte, finde ich, im Fußball und Basketball, dass man das so ein bisschen kooperiert, weil wir natürlich viele Leute, vor allem Bayern, dann eher bei Chelsea, Timo Werner ist ja auch da, viele Leute, Toni, Rüdiger bin ich connected, der jetzt bei Real Madrid ist, deswegen...
Und Tennis? Du hast ja früher auch Tennis gespielt, ne?
Nee, Tischtennis habe ich nur gespielt. Okay, Tennis bin ich echt...
Es gibt also Fotos auf deinem Instagram-Account, wo du so mit Tennis schlägst.
Ach so, ja, da war ich vor meinem Mentor, der Livio Kalin, sein Sohn, der ist 11 Jahre und der spielt schon bei der U14, U16 mit und der ist der Nächste im Tennis, das sage ich jetzt.
Okay.
Kündige ich jetzt schon an, ja.
Okay. Hast du noch was?
Vielleicht noch eine letzte Frage. Wir haben auf dem Weg hierhin auch diskutiert, wenn man so auf die All-Time-Scoring-List guckt, so mit 12.500 Punkten ist man auf der All-Time-Scoring-List. Du bist jetzt bald bei 9.000. Ist das ein persönliches Ziel?
Ja, nicht wirklich. Also wusste ich nicht. Aber
ist ja nicht weit weg. Also wenn du noch 4-5 Jahre spielst,
sollte drin sein, sagst du.
Dann bist du so Top 250 All-Time-Scoring-NBA.
Ja, dann mache ich mir das jetzt zum Ziel.
Okay, cool, das ist aber nicht schlecht.
Dann machen wir das schon mal fix quasi. In dem Moment, wo das gebrochen wird, dann machen wir wieder die Dreierrunde.
Ja, yeah,
am nächsten Podcast.
Kein Problem, das kriegen wir hin.
Okay. Dennis, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Für deine Zeit, dass wir da rumkommen durften.
Ja.
Viel Erfolg hier mit Braunschweig.
Vielen Dank.
Und dann mit der neuen Mannschaft, also natürlich erstmal Deutschland.
Ja.
Und dann mit der neuen Mannschaft. Wir warten sehr gespannt. Mal gucken, wer es wird.
Vielen Dank. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Alles klar.
Danke.
Ciao.
Überraschende Zahl, hätte ich so nicht erwartet, aber es soll wohl tatsächlich stimmen, dass für 70% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass deren Führungskräfte für deren mentales Wohlbefinden genauso wichtig sind wie die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Also wenn man arbeitet, in 70% der Fälle ist der Chef, die Chefin genauso entscheidend, wie wohl man sich fühlt mental, wie der Partner, die Partnerin. Das finde ich schon krass und deswegen gibt es immer mehr Lösungen genau dafür. Und eine, die wir bei OMR hier intern nutzen, die heißt Open Up, die 1:1 Gespräche ermöglicht für Mitarbeitende, die Gruppengespräche ermöglicht mit Psychologen, Live-Workshops, Masterclasses, die einfach hilft, die Firma mental gesund zu halten, die Tools zur Verfügung stellt für Führungskräfte, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und die am Ende Teams in die Lage versetzt, besser mit den mentalen Herausforderungen des Arbeitsalltags klarzukommen, was am Ende natürlich dann auch die Produktivität einer Firma und die Zufriedenheit der Menschen darin steigert, ganz klar. Wer jetzt also sagt, was ist dieses Open Up? Wir setzen es bei OMR selber ein. Wer das kennenlernen möchte, der findet alle Informationen unter openup.de/unternehmen oder in den Shownotes dieses Podcasts.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.